Es geht um meine Feste. Sonntagabend am 13. Oktober 2019 beginnt das jüdische Laubhüttenfest. Der hebräische Name für das Fest lautet Sukkot und bedeutet Laubhütte. Das geht dann los mit dem Alten Testament und dann auch im Neuen Testament. Da haben wir dann in Johannes 7. Es war aber das Laubhüttenfest der Juden nahe. Jesus lehrt am Laubhüttenfest der Unglaube der Juden und enden das damit Johannes 7, 37, 38, 39, wie er das eingeschrieben hat. Aber am letzten, dem großen Tag des Festes stand Jesus auf, rief und sprach: Wenn jemand dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagte er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, welche an ihn glauben. Denn der Heilige Geist war noch nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht war. Da ist drunter und drüber gegangen auf dem Fest mit der jüdischen Obrigkeit. Sogar der Nikodemus hat sich eingeschaltet, ganz zum Schluss. Es geht los mit dem Alten Testament. Meine Feste, 3. Mose 23, 1 und 2. Und der Herr redete zu Mose und sprach: Rede zu den Kindern Israel und sage ihnen: Das sind die Feste des Herrn, zu denen ihr heilige Festversammlungen einberufen sollt. Dies sind meine Feste, die Feste des Herrn, meine Feste. Im Neuen Testament schaut schon wieder ganz anders aus. Noch einmal fällt die Betonung auf die Tatsache, dass es die Feste des Herrn waren und nicht die Feste des Volkes Israel. Er ist der Mittelpunkt. Würde man das aus den Augen verlieren, würde man das Wesentliche dieser Feste verlieren. Es ist nicht von ungefähr, dass wir dreimal im Neuen Testament von Festen der Juden lesen. In Johannes 5, 1, nach diesem war ein Fest der Juden und Jesus ging hinauf nach Jerusalem. In Johannes 6, 4, es war nahe das Passa, das Fest der Juden. Johannes 7, 2, es war aber das Fest der Juden nahe die Laubhütten. Und in Johannes 2, 13, und das Passa der Juden war nahe und Jesus ging hinauf nach Jerusalem. Das war eine deutliche Degradierung dieser Feste. Bereits Jesaja musste aussprechen: Eure Neumonde und eure Festzeiten hasst meine Seele, sie sind mir zur Last geworden. Ich bin des Tragens müde, steht in Jesaja 1, 14. Sie waren eine leere Hülle geworden, weil ihnen das Wesentliche fehlte. Die Gegenwart des Herrn, des Gottes Israels. Darum hatte auch der Sohn Gottes an diesen Festen keinen Anteil. Das Laubhüttenfest im Alten Testament, 3. Mose 23, Verse 33 bis 44. Nun folgt das letzte große Fest, das den Abschluss der Feste des Herrn bildet. Das Fest der Laubhütten ist wieder ein Erntedankfest. Es wird an anderen Stellen das Fest der Einsammlung im Ausgang oder beim Umlauf des Jahres genannt. Die Verse 33, 34. Und der Herr redete zu Mose und sprach: Rede zu den Kindern Israel und sprich: Am 15. Tage dieses 7. Monats ist das Fest der Laubhütten, 7 Tage dem Herrn. Warum trug das Fest diesen Namen? Wir werden noch sehen, dass das Volk in Hütten wohnen sollte, die mit Laubzweigen von Palmen, dicht belaubten Bäumen und Bachweiden behangen waren. Das war vor allem eine Erinnerung an den Auszug aus Ägypten und die Wüstenreise, wo dieses Volk ebenfalls in Hütten gewohnt hatte. Gott selbst wohnte zuerst in einem Zelt, Hütte unter den Menschen, bevor Jahrhunderte später ein festes Haus, der Tempel für ihn in Jerusalem, errichtet wurde. So schließt sich der Kreis der Feste. Sowohl das Passa als auch das Fest der Laubhütten sind vor allem eine Erinnerung an die Erlösung aus Ägypten. Was die prophetische Bedeutung der Feste betrifft, so liegt nun der gesamte Heilsplan Gottes in dicht gedrängter Form vor uns. Das Laubhüttenfest, die letzte Feier des jüdischen Jahres, weist hin auf die Zeit der Herrlichkeit Israels in den letzten Tagen und bildet daher einen schönen und passenden Schluss der ganzen Festreihe. Die Ernte war eingesammelt, alles war vollbracht, die Scheunen waren reich gefüllt und es war der Wille des Herrn, dass die Kinder Israel ihrer festlichen Freude Ausdruck gaben. Aber ach, es scheint wenig Neigung bei ihnen vorhanden gewesen zu sein, auf die Gedanken Gottes bezüglich dieser herrlichen Verordnung einzugehen. Sie verloren schon sehr bald die Tatsache aus den Augen, dass sie Pilger und Fremde gewesen waren. Von den Tagen Josuas bis hin zu den Tagen Nehemias ist das Laubhüttenfest nicht ein einziges Mal gefeiert worden. Es war dem schwachen Überrest, der aus der babylonischen Gefangenschaft zurückkehrte, vorbehalten, das zu tun, was nicht einmal in den herrlichen Tagen Salomos geschehen war. Nehemia 8,17. Und die ganze Gemeinde derer, die aus der Gefangenschaft zurückgekehrt waren, machte Laubhütten und wohnte in den Hütten. Denn die Kinder Israels hatten es seit der Zeit Josuas, des Sohns Nuns, bis zu diesem Tag nicht so gemacht. Und sie hatten sehr große Freude. Also die Deportierten, die haben das gemacht, die zurückgekehrt sind. Wie erquickend muss es für sie, die ihre Harfen an die Weiden Babylons gehängt hatten, gewesen sein, sich unter dem Schatten der Weiden Kanaans zu befinden. Es war ein süßer Vorgeschmack von jener Zeit, auf die das Laubhüttenfest hindeutet, in der die wiederhergestellten Stämme Israels in jenen Hütten ruhen werden, welche die treue Hand des Herrn für sie in dem Land aufrichten wird, dass er Abraham und seinen Nachkommen für immer zugeschworen hat. Oh, welch ein seliger Augenblick wird es sein, wenn die Bewohner der Erde und die Bewohner des Himmels, wie es durch den ersten Tag und den achten Tag des Laubhüttenfestes angedeutet wird, einander begegnet werden. Da steht 7 Tage am ersten Tag, nichts arbeiten am 8. Tag auch nicht. 7 Tage hat es gedauert. Das ist jetzt der Text aus Hosea. Oh, welch ein seliger Augenblick wird es sein, wenn die Bewohner der Erde und die Bewohner des Himmels, wie es durch den ersten Tag und den achten Tag des Laubhüttenfestes angedeutet wird, einander begegnen werden. Hosea 2, 23, 24. Und es soll geschehen an jenem Tag, spricht der Herr, da will ich antworten. Ich will dem Himmel antworten und er soll der Erde antworten. Und die Erde wird antworten mit Korn, Most und Öl. Und diese werden Jezreel antworten. Es gibt eine schöne Stelle im letzten Kapitel des Propheten Zacharia, die sehr deutlich beweist, dass die wahre Feier des Laubhüttenfestes die Herrlichkeit der letzten Tage angehört. Sie lautet Zacharia 14, 16. Und es wird geschehen, dass alle übrig gebliebenen von all den Heidenvölkern, die gegen Jerusalem gezogen sind, Jahr für Jahr heraufkommen werden, um den König, den Herrn, die Herrscherin anzubeten und das Laubhüttenfest zu feiern. Welch eine Szene! Jerusalem bedeutet nichts anderes als Jerusalem. Völker sind Völker. Und das Laubhüttenfest ist das wirkliche Laubhüttenfest. Das Fest der Laubhütten wird wieder im Land Kanaan gefeiert werden. Und die Menge der geretteten Völker wird hinaufziehen, um an der herrlichen und heiligen Festlichkeit teilzunehmen. Der Streit Jerusalems wird damit beendet und das Schlachtgestrei verstummt sein. Schwert und Spieß werden in Geräte des friedlichen Ackerbaus umgewandelt werden. Israel wird unter dem erquickenden Schatten seiner Weinstöcke und Feigenbäume ruhen und die ganze Erde wird sich der Herrschaft des Friedefürsten erfreuen. Das ist die Aussicht, die Gott uns in seinem Wort gibt. Die Bilder deuten sie an. Die Propheten weissagen von ihr, der Glaube ergreift sie und die Hoffnung genießt sie im Voraus. Am Schluss unseres Kapitels lesen wir, und Mose verkündete den Kindern Israels die Feste des Herrn. Nicht die Feste Israels, das steht in 3. Mose 23, 44. Das war ihr wahrer Charakter, ihr ursprünglicher Titel. Aber im Evangelium Johannes werden die Feste der Juden genannt. Sie hatten längst aufgehört, Feste des Herrn zu sein. Der Herr war ausgeschlossen. Die Juden bedurften seiner nicht. Und als der Herr Jesus in Johannes 7, aufgefordert wurde, auf das Fest der Juden, die Laubhütten zu gehen, antwortete er, meine Zeit ist noch nicht da, Johannes 7, 6. Und als er dann dennoch hinging, geschah es wie im Verborgenen, Johannes 7, 10. Nachdem aber seine Brüder hinaufgegangen waren, ging auch er hinauf zum Fest, nicht öffentlich, sondern wie im Verborgenen. Und ich habe nur Übersetzung, dasselbe Johannes 17. Als aber seine Brüder hinaufgegangen waren, da ging auch er hinauf zu dem Fest, nicht offenbarlich, sondern heimlich, der Gottgesandte. Also da steht, aber er ging auch er hinauf zu dem Fest, nicht offenbarlich, sondern heimlich. Die Bibelstelle zeigt uns, dass Jesus inmitten des Volkes sein kann, ohne dass die Menschen es wissen und merken. Er ging hinauf zu dem Fest, nicht offenbarlich, sondern heimlich. Ganz Jerusalem ist erfüllt von den Fragen und Reden der Juden, die sich mit seiner Person beschäftigen. Alle Gedanken sind auf ihn gerichtet und doch ist er da, mitten unter ihnen, aber unerkannt. So ist es auch heute noch. Jesus steht auch heute im Mittelpunkt unserer Gedanken. Die christliche Kirche nennt sich auch heute noch nach ihm. Wir feiern alljährlich seine Geburt, sein Leiden und Sterben. Wenn jemand zum ersten Mal mit unserem Volksleben in Berührung käme, dann würde er den Eindruck gewinnen, dass die Person Jesu uns mehr bedeutet als irgendein anderer Mensch. Das gilt nicht bloß von unserem kirchlichen Leben, auch in unserem öffentlichen Leben spielt sein Name eine große Rolle. Wir brauchen nur daran zu denken, wie sich der Fleiß unserer Gelehrten müht, die Überlieferung von seinen Taten und Reden zu sichten und zu einem deutlichen und gesicherten Bilde seines Lebens und seiner Person zu gestalten, wie sich unsere Dichter und Künstler immer wieder von seiner Person angezogen fühlen, wie sich alle diejenigen, die in unserer Zeit neue Wege und Ziele eröffnen wollen, in das Geheimnis seiner Person zu vertiefen, suchen, um sich von ihm die Losung für ihre eigene Sendung geben zu lassen. Und doch gilt auch von ihnen allen, dass Jesus nicht offenbarlich, sondern heimlich unter ihnen ist. Ja, gilt es nicht vielleicht auch von unserer persönlichen Frömmigkeit, von unserem persönlichen Verhältnis zu ihm? Gilt es nicht vielleicht auch im Hinblick auf unseren Glauben an Jesus, dass Jesus zwar bei uns ist, aber doch nicht offenbarlich, sondern heimlich? Das verlesene Wort kann uns dazu helfen, die Antwort auf diese Frage zu finden. Jesus selbst gibt uns die Antwort. Offenbarlich ist Jesus nur dann bei uns, wenn er uns zum Gottgesandten geworden ist. Das ist der Prüfstein aller rechten Jesus-Verehrung, dass wir in ihm den Gesandten Gottes sehen. Und wir gelangen zu solcher rechten Jesus-Verehrung nur dann, wenn wir ihn aufnehmen als den Gesandten Gottes. Johannes 14, 15, 16. Als aber das Fest schon zur Hälfte verflossen war, ging Jesus in den Tempel hinauf und lehrte. Und die Juden verwunderten sich und sprachen, woher kennt dieser die Schriften? Er hat doch nicht studiert. Jesus antwortete ihnen und sprach, meine Lehre ist nicht von mir, sondern von dem, der mich gesandt hat. Die Juden in Jerusalem verwundern sich über die Lehre Jesu und fragen, wie kann dieser die Schrift, so er sie doch nicht gelernt hat? Sie halten es für selbstverständlich, dass es nur aufs Lernen ankomme, dass der Weg zum Göttlichen durch die Entfaltung menschlichen Könnens hindurchführe. Aber sie wissen nichts davon, dass gerade der Verzicht auf alles eigene Können der letzte Schritt zur Vollendung ist, dass nur da, wo alle Freude an dem eigenen Ich verloren gegangen ist, die Empfänglichkeit für Gottes Leben lebendig ist, dass nur da Gottes Herrlichkeit aufleuchten kann, wo der Blick von der Erde zum Himmel sich erhebt und das menschliche Ich von der Schrank, die es in sich selber trägt, entledigt wird. Vers 16, meine Lehre ist nicht mein, sondern des, der mich gesandt hat. Gottes Leben ist es, was Jesus den Menschen bringt. Gottes Wort und Gottes Wille spricht durch ihn zu den Menschen. Nur deshalb ist er in allen Stücken frei von seinem eigenen Ich, weil Gott in seinem Leben die alles beherrschende Macht ist. Nur deshalb kann er so unbefangen und so selbstverständlich auf alle eigene Ehre verzichten, weil er in der Verbundenheit mit Gott einen Reichtum besitzt, der unendlich viel mehr wert ist als alle Vollendung menschlichen Lebens. Jesus hat nicht die Aufgabe gehabt, das menschliche Leben zum göttlichen Leben zu machen, sondern dazu ist er gekommen, dass er den Menschen Gottes Leben bringe. Die unvergleichliche Überlegenheit seiner Persönlichkeit ist nicht ein Hinweis auf den ungeahnten Reichtum, dessen das menschliche Leben fähig ist, sondern ein Zeugnis dafür, dass Gottes Leben in ihm war. Jeder Zug seines Lebens, der uns den Abstand zwischen ihm und uns zeigt, ist nicht eine Aufforderung an uns, dass wir es ihm gleich tun sollen, sondern ein Geschenk und eine Gabe, nämlich die Gegenwart des Lebens Gottes. Im Johannesevangelium hat sich Jesus immer wieder den Apostel Gottes genannt. Das ist das eigentliche Geheimnis seiner Person, dass er von Gott gesandt worden ist. Was aber könnte es Größeres geben, als dass Gottes Wort und Wille uns persönlich begegnen? Zu allen Zeiten haben die Menschen das Göttliche zu finden gemeint, indem sie in dem Aufstieg des eigenen Lebens die Vollkommenheit suchten. Aber Jesus unterscheidet sich von ihnen allen dadurch, dass für ihn der Weg zur Vollkommenheit der Abstieg des eigenen Lebens ist. Es geht eine Linie vom Menschen hinauf zu Gott, aber sie geht ins Unendliche und erreicht deshalb niemals ihr Ziel. Aber es geht auch eine Linie von Gott hinab zum Menschen und diese Linie erreicht ihr Ziel in dem, der in allem, was sein eigen war, Gott fand. Johannes 7, 4. Aber als aber das Fest schon zur Hälfte verfrossen war, ging Jesus in den Tempel hinauf und lehrte. Wieso weiß dieser, mit den Schriften umzugehen, der er doch keinen Unterricht bekommen hat? Jesus unterbricht seinen Vortrag und antwortet auf die Bemerkungen: Die Lehre, die ich vorbringe, ist nicht von mir, sondern von dem, der mich gesandt hat. Jeder, der bereit ist, dessen Willen zu erfüllen, wird erkennen, dass diese Lehre von Gott kommt oder ob ich nur aus mir selbst spreche. Wer aus sich selbst spricht, sucht seine eigene Ehre. Wer jedoch die Ehre dessen sucht, der ihn gesandt, der spricht die Wahrheit und lässt sich nichts zu Schulden kommen. Auf einen Meister, von dem man sein Wissen empfangen hat, muss man sich berufen können. Ja, Jesus kann dies. Seine Lehre ist die höchste, weil er sie von jenem erhalten hat, der über allen anderen steht, von seinem Vater im Himmel. Er trägt nichts Neues vor, um sich selbst einen Namen zu machen, sondern gibt einzig das weiter, was er vom Vater im Himmel selbst empfangen hat. Das ist rechte Jesus-Verehrung, dass wir in ihm den Gesandten Gottes sehen. Aber wie gelangen wir nun zu solchem Glauben? Jesus antwortet auf diese Frage, indem er sagt, so jemand will des Willen tun, der wird inne werden, ob diese Lehre von Gott sei oder ob ich von mir selbst rede. Ist Jesus der Gesandte Gottes, so hat er uns eine Botschaft von Gott zu bringen. Gott spricht durch ihn zu uns, tut uns durch ihn seinen Willen kund. Johannes 7, 27. Ist Jesus der Christus? Johannes 7, 27. Von dem wissen wir ja, woher er ist. Wenn aber der Messias offenbar wird, weiß kein Mensch, woher er ist. Da rief, schrie Jesus. Also ich glaube, er hat geschrien, da waren so viele Leute. In meinen Übersetzungen steht rief, aber ich schreien kann ich mir auch gut vorstellen. Da rief, schrie Jesus, während er im Tempel lehrte und sprach, ja, ihr kennt mich und wisst, woher ich bin. Und doch bin ich nicht von mir selbst gekommen, sondern der ist wahrhaftig, der mich gesandt hat, den ihr nicht kennt. Ich aber kenne ihn, weil ich von ihm bin und er hat mich gesandt. Da suchten sie ihn zu ergreifen, aber niemand legte die Hand an ihn, denn seine Stunde war noch nicht gekommen. Also dort ist drunter und drüber gegangen. Eine Gruppe von Zuhörern dringt unter lautem Geschrei gegen Jesus heran, ihn bedrohend. Es sind aber auch solche zugegen, die bei dem Geheimnisvollen über sich selbst hinauswachsen. Jesus sagen, wird der Messias, wenn er einmal kommt, mehr unterwirken können, als dieser vollbracht hat. Die Pharisäer, die gleichfalls anwesend sind, kommen aus der Fassung. Wenn er sogar im Tempel anfängt, um Anhang zu werben, sind sie verloren. Die Dienstmannen der Tempelwachen werden mit dem Befehl ausgeschickt, Jesus zu verhaften. Die Polizisten kommen, Jesus kennt keine Furcht. Zugleich die Nahenden und die Umstehenden ansprechend gibt er zu verstehen, dass er weiß, wozu man diese Leute sendet und wer sie sendet. Sie sollen nur Geduld haben, es dauert nicht mehr lange bis zu seinem Tode, dann aber werden sie umsonst auf einen Messias harren. Vers 33. Nur noch eine kleine Weile bin ich bei euch, dann gehe ich zu dem, der mich gesandt hat. Dann werdet ihr mich suchen und doch nicht finden, denn dorthin, wo ich bin, könnt ihr nicht nachkommen. Sie wissen mit diesen Worten nichts anzufangen, was sie sollen ihn nicht einmal mehr aufspüren können. Wohin will er verreisen, dass wir ihn nicht mehr finden können? Will er etwa in die Länder gehen, wo die Juden unter den Heiden zerstreut leben und die Heiden belehren? Was bedeutet dieser Spruch von ihm? Ihr werdet mich suchen und doch nicht finden. Und der Zusatz, dorthin, wo ich bin, könnt ihr nicht nachkommen. Wenn jemand dürstet, der komme zu mir und trinke. Steht in Johannes 7,37 und in 38. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagt er aber von dem Geist, denn die empfangen sollten, welche an ihn glauben, denn der Heilige Geist war noch nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht war. Ich habe jetzt da einen kleinen Einschub aus dem Buch Richter, das hat mir so gefallen. Einige ungewöhnliche Geschichte finden wir im ersten Kapitel des Buches der Richter, Richter 1, 11 bis 15. Von dort zogen sie gegen die Einwohner von Debir. Debir war es vor Zeiten Kirjat Sefer. Und Kaleb sprach, wer Kirjat Sefer schlägt und erobert, den will ich meine Tochter Aksa zur Frau geben. Da eroberte es Othniel, der Sohn des Kenas, des jüngeren Bruders Kalebs, und er gab ihm seine Tochter Aksa zur Frau. Und es geschah, als sie einzog, bohnte sie ihn an, von ihrem Vater einen Acker zu erbitten. Und sie sprang vom Esel, da sprach Kaleb zu ihr, was willst du? Sie sprach, gib mir einen Segen, denn du hast mir ein Südland gegeben, so gib mir auch Wasserquellen. Da gab ihr Kaleb die oberen und die unteren Wasserquellen. Aksa hatte ein Stück Land von ihrem Vater Kaleb erhalten. Als sie ihren Besitz näher in Augenschein nahm, entdeckte sie zu ihrer Bestürzung, dass es dort keine Wasserbrunnen gab. Das Land war eine kahle und dürre Wüste. Aksa sandte ihrem Vater eine Botschaft, dass sie ihm zu sprechen wünsche. Er rief sie zu sich und begrüßte sie mit der Frage, was willst du, meine Tochter? Ihre Antwort war klar und bestimmt. Du hast mir ein im Süden gelegenes Land gegeben, gib mir auch Wasserquellen. Ihre Bitte wurde augenblicklich gewährt. Kaleb gab ihr die oberen und die unteren Quellen. Diese großzügige Gabe übertraf ihre kühnsten Erwartungen. Jetzt würde das Land überaus fruchtbar werden. Aksa hätte sich auch mit einem dürren, kahlen Land zufrieden geben können. Aber wie viel besser war es für sie, dass sie im Glauben sprechen konnte, gib mir einen Segen. Für den Geist Gottes könnte kein einfacheres und sprechenderes Bild gefunden werden, als das von der Quelle, einer sprudelnden Quelle, die niemals austrocknet, nie trübe wird. Gespeist von den verborgenen Wasseradern der Tiefe strömt die Quelle fort und fort. Sie ruht nicht in der Tiefe, sondern sprudelt und fließt hinaus ins Land. Alle meine Quellen sind in dir, steht im Psalm 87,7, sagt David. Die Seele, welche ihre Quelle in Gott gefunden hat, weiß, dass dieser unerschöpfliche Vorrat nie zu Ende geht oder sich wandelt. Wir brauchen beides, die oberen und die unteren Quellen. Das Bedürfnis für Gottes Geist ist in allen Bereichen des Lebens das gleiche. Wir erfahren den Segen des Landes beim Trinken aus beiden Quellen. Die Erquickung, die wir sowohl aus den oberen als auch aus den unteren Quellen empfangen, macht den Herrn Jesus größer. Gott wird verherrlicht, wenn wir große und gute Dinge von ihm erbitten. Wir müssen ihn nicht auf die Begrenztheit unserer Gedanken verkleinern. Er brachte sein Volk in ein gutes Land und es war sein Wunsch, sie dort zu segnen. Gott hat uns in ein gutes Land gebracht. Er will nichts lieber tun, als uns dort zu segnen. Leider sehen wir, dass in unserer Zeit nur wenige gläubige Interesse und Einsatz für den Segen zeigen, der uns in Axa vorgestellt wird. Axa, ihre Einstellung, Vers 14, war eine kostbare Frau und das nicht allein durch ihre äußere Schönheit. Die Bedeutung ihres Namens, Einzelschmuck. Es wird noch etwas genannt, was so attraktiv in ihrem Leben war, und zwar ihre Einstellung und ihr Verhalten. Darin zeigte sich ihre eigentliche innere Schönheit. Gerade durch ihre Einstellung war sie eine gewaltige Ergänzung für Othniel. Axa besaß etwas vom Geist ihres Vaters. Sie war nicht damit zufrieden, einfach nur ein Eigentum zu besitzen. Sie wollte, dass es ein fruchtbares Eigentum sein sollte. Das Südland war ein Land des Sonnenscheins und der Wärme, der Fruchtbarkeit und Schönheit. Doch sie wollte etwas zusätzlich haben, wodurch sie imstande wäre, dieses Land in vollem Maße zu genießen. Obere und untere Wasserquellen. Wir sind ja in die himmlischen Wörter versetzt. Das sind die oberen Quellen, was der Paulus geschrieben hat in den Epheserbrief. Und die unteren Wasserquellen, was die Mazedonier gebracht haben, das sind die unteren Wasserquellen. Jesus als lebendige Quelle. Wenn der dürstet, der komme zu mir und trinke. Wohlan, ihr Durstigen alle, kommt her zum Wasser. Jesaja 55, 1. Die Frage nach der Befriedigung des inneren Durstes steht hier im Mittelpunkt. Jeder Mensch dürstet nach etwas Glück. Dieser angeborene Durst wird zur Qual, wenn er nicht gestillt werden kann. Gläubige machen darin oft keine Ausnahme. Wie löschen wir unseren inneren Durst? Sind auch wir eifrig dabei, immer neue Brunnen zu bauen, durch immer neue Aktivitäten? Gerade jetzt verwende ich die vielen Aktivitäten, die ganzen Märkte und Reisen. Und sind auch wir eifrig dabei, immer neue Brunnen zu bauen, durch immer neue Aktivitäten? Wird unser Durst für den Herrn letztlich zur Selbstbestätigung? All dies sind löchrige Brunnen, die kein erfrischendes Wasser zu bieten haben. In Gottes Wort lesen wir von einem Brunnen, dessen Wasser nie versiegt. Es fällt ihm weder das Wasser bei großer Hitze, noch zerbricht es bei Frost. Das Wasser sprudelt im Überfluss. Dieser Brunnen ist keine Zisterne, sondern hat eine Quelle. Diese Quelle ist Gott selbst, der ewige, lebendige Gott. Von diesem Brunnen spricht die Bibel in Johannes 7. Man feiert in Jerusalem das Laubhüttenfest. Wir müssen uns diese Situation vorstellen, um zu verstehen, was Jesus durch seinen Ruf oder Schrei auf diesem Fest auslöst. Das Laubhüttenfest war das größte jüdische Fest des Jahres. Alles strömte zu diesen Festtagen nach Jerusalem. Es wurde gefeiert, gegessen und getrunken. Man war guter Dinge. Während der nächtlichen Veranstaltungen wurde der Frauenhof des Tempels von 4 großen Leuchtern erhellt. Und da ist mir aufgefallen, also von 4 großen Leuchtern, der Herr gesagt, ich bin das Licht der Welt. Das gehört alles zusammen. Die vornehmen Leute, die Priester und Rabbis, führten unter Lobgesängen Fackeltänze auf, begleitet von der Musik der Leviten, die auf den 15 Stufen zum Vorhof standen. Nicht umsonst heißt es in Johannes 7, 37, aber am letzten Tage des Festes, der am herrlichsten war. An diesem Tag zog das Volk, geführt von Priestern, zur Siloer Quelle. Dort wurde Wasser in einen goldenen Behälter geschöpft. Unter Jubel und Lobliedern zog man in den Tempel zurück und goss dieses Wasser zur Erinnerung an den Auszug der Kinder Israel aus Ägypten vor dem Altar aus. Was könnte schöner sein, als bei diesen bewegenden Veranstaltungen dabei zu sein? Man war satt vom Essen und Trinken und müde vom Singen und Jubeln. Alle Erwartungen hatten sich erfüllt. Der Lebensdurst war wieder mal für ein Jahr gestillt. Da mitten in diesem frommen Treiben hört man eine Stimme. Dass da jemand ruft, ist bei diesem Hochbetrieb sicherlich nichts Besonderes. Aber was dieser Mann ruft, ist für die Feierten eine erschreckende Herausforderung. Alle Anwesenden sind in einer festlichen Stimmung, satt und zufrieden. Nach der Tradition gibt es keinen Zweifel, dass hier alles zu Gottes Ehre abläuft. Plötzlich steht da ein Mann auf dem großen Platz und stellt alles in Frage. Er ruft in die Menge der Menschen: Wenn da dürstet, der komme zu mir und trinke. Also nicht das Wasser von der Siloer Quelle zu dem Herrn Jesus muss kommen. Wenn der dürstet, der komme zu mir und trinke. Jesus setzt voraus, dass bei dieser gewaltigen Feierlichkeit in Jerusalem noch jemand unbefriedigt und dürstend ist. Er sieht den Menschen nicht nur ins Gesicht, sondern tief in ihr Herz und entdeckte ihre versteckte Not. Er sieht, dass bei all dem symbolhaften, traditionellen Geschehen Menschen sind, die in Jerusalem nicht gefunden haben, was sie dort suchen, nämlich innere Ruhe und Zufriedenheit. Trotz all dieser Zeremonien, trotz all dieser äußerlichen Heiterkeit, immer noch innerlicher Durst, sollte das denn überhaupt möglich sein? Sollte denn hier noch jemand unbefriedigt sein? Solch einem Menschen gilt der Ruf, wenn der dürstet, der komme zu mir und trinke. Dieser Ruf, dieses Angebot war im ersten Augenblick sicherlich unverständlich, ja sogar dreist, auch bei uns. Aber mit den folgenden Worten sagt Jesus den Hörern damals und uns, um was es geht. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Die Voraussetzung ist, wer an mich glaubt. Er macht die Menschen darauf aufmerksam, dass sie nicht zur Siloer Quelle gehen müssen, um Wasser zu schöpfen, damit der innere Durst befriedigt wird, sondern dass er derjenige ist, der in dem, der an ihn glaubt, eine Quelle lebendigen Wassers entspringen lassen will, so wie wir es von der Samariterin lesen. Das Wasserschöpfen am Laubhüttenfest ist reine Tradition, ein Brauch, den Gott, der Herr, nicht erwartet. Diese Feierlichkeit bleibt ohne göttlichen Segen. Es handelt sich um einen löchrigen Brunnen. Die gleiche Frage gilt unseren Traditionen. Sind es etwa nur Zisternen? Da ist es kein Wunder, wenn wir auf eine große Zahl von Enttäuschten stoßen, die geistlich hungern und dürsten. Da hilft weder sogenannte biblische Psychologie noch schöne Worte. Hilfe gibt es nur für den, der sich durch Gottes Wort zur Buße und Einsicht rufen lässt und die Worte Jesu, wenn der dürstet, der komme zu mir und trinke. Der da ruft, will in uns eine Quelle entspringen lassen, die nicht nur unsere Sehnsucht nach Frieden und Ruhe stillt. Von diesem Wasser dürfen wir dann auch anderen weiterreichen, damit auch ihr innerer Durst gestillt wird. Auf die Kraft dieses erquickenden Wassers macht uns schon das Alte Testament aufmerksam. Die Söhne Korahs singen im Psalm 84, 6 bis 8, wohl der Menschen, dessen Stärke in dir liegt, in deren Herzen gebannte Wege sind. Wenn solche durch das Tal der Tränen gehen, machen sie es zu lauter Quellen und der Frühregen bedeckt es mit Segen. Sie schreiten von Kraft zu Kraft, erscheinen vor Gott in Zion. Hier sind in der Vorausschau die Gläubigen angesprochen, die ihr Leben mit allem, was sie sind und haben, dem Herrn Jesus Christus überlassen. Er legt nicht nur in ihnen einen Brunnen an, er macht sie sogar zu Menschen, die beim Graben neuer Brunnen mithelfen dürfen. Im Neuen Testament werden sie Menschenfische genannt. Das Jammertal oder Tränental, von dem in den Psalmen gesprochen wird, ist diese Welt. Welcher Meer von Tränen ist hier schon geweint worden? Dieses Tränental ist unangenehm und beschwerlich für unser Fleisch und Blut, aber für Gläubige auch heilsam und segensreich. Wer Christus hat, der kommt nicht im Tränental um, sondern sicher hindurch. Wahre Kinder Gottes machen dieses notvolle Erdental zu gesegneten Quellen. Das dürfen wir jedoch nicht mit Aktivitäten verwechseln. Jesus macht deutlich, dass menschliche Aktivitäten nicht bei innerlicher Heilung helfen. Nur der, der sich allein auf den Herrn verlässt, der ihm im Glauben sein Leben überlässt, der lebt in der tiefsten Not, Trost und Erquickung und in der dunkelsten Nacht gibt es für ihn Licht. In der heißesten Situation des Lebens hat er genügend lebendiges Wasser, um den inneren Durst zu stillen. Solche Menschen gehen von Kraft zu Kraft. Sie werden zu Brunnen im Jammertal und zu Quellen der Erquickung im Tränental. Den Drang, das menschliche Gefühl zu befriedigen, geben auch Christen immer mal wieder nach. Dann tröstet man sich schnell mit traditioneller Feierlichkeiten und Veranstaltungen. Einige Tage nach solch einem Erlebnis stellt man fest, dass diese Freude nicht anhält. Sie verliert sich im Nichts. Enttäuschung macht sich wieder breit. All das muss nicht sein. Freude bedeutet nach Gottes Wort vollkommene Erfüllung dessen, wozu uns Gott erschaffen hat. Wer den Ruf Jesu für sich hört und ihm folgen will, sollte eines bedenken. Gott vergibt nicht, weil wir unsere Sünden bereuen. Die einzige Erklärung für Gottes gültige Vergebung ist der Tod Jesu Christi als Sündopfer für die Sünde der Menschen. Wir können nichts dazu tun. Wir können uns nur vor ihm beugen und mit Herz und Gedanken um Rettung flehen. Er wartet darauf, sich uns zu offenbaren. Wahrhaftige Reue ist ein Zeichen dafür, dass durch den Geist Gottes die Versöhnung Wirklichkeit geworden ist. Dazu lesen wir in 1. Korinther 1,30: Jesus Christus, welcher uns gemacht ist von Gott zur Weisheit und zur Gerechtigkeit und zur Heiligung und zur Erlösung. In dem Augenblick, in dem wir erkennen, dass all das Christus für uns geworden ist, zieht Gottes grenzenlose Freude in uns ein. Das können wir uns nicht selbst verdienen. Wir dürfen es lediglich annehmen als Gottes Geschenk. Das ist nach Kolosser 1,14 die Vergebung der Sünden durch sein Blut. Dieses stellvertretenden Tod Jesu für sich persönlich annehmen, heißt nach Römer 6,5-7 mit ihm gestorben zu sein und zu leben in Christus Jesus. Denn wenn wir mit ihm verbunden und ihm gleich geworden sind in seinem Tode, so werden wir ihm auch in der Auferstehung gleich sein. Wir wissen ja, dass unser alter Leib mit ihm gekreuzigt ist, damit der Leib der Sünde vernichtet werde, sodass wir ihm vor der Sünde nicht dienen. Denn wer gestorben ist, der ist frei geworden von der Sünde. Wenn wir diesen Weg gehen, dann sagen wir Nein zu allem, was bisher in uns das Sagen hatte, und überlassen ihm, unserem neuen Herrn Jesus Christus, die Führung unseres Lebens. Gott sieht uns dann im Tod Jesu durch das Sündeopfer seines Sohnes als gerechtfertigt und geheiligt an. Gott, der Herr, der über alle Menschen Richter ist, ist dann zu unserem Vater geworden. Wer so Jesus Christus als seinen Retter, Herrn und Heiland in seinem Herzen angenommen und aufgenommen hat, der muss nicht mehr von Traditionen, nicht mehr von Zeremonien leben, sondern wird von dem getragen und geführt, der verheißt: Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von des Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Wer das unter uns nicht kennt, für den gilt heute der Ruf Jesu: Wenn der dürstet, der komme zu mir und trinke. Es ist allein Jesus Christus, der uns bleibende Freude und ewigen Frieden schenken kann. Amen. Amen.